Heute geht es um radikale Verlässlichkeit.
Es sind ja die kleinen Unverlässlichkeiten, von denen man meint, naja, kriege ich das halt eine Stunde später.
Diese Pufferzeiten, die sind eben Compound-Effekt im System, addieren die sich auf zum höchsten Grad an Ineffizienz überhaupt.
Wenn nämlich jede Stelle den Puffer einbaut, dann plane ich das Dauerversagen des Prozesses mit ein.
Das kann es nicht sein. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass es diese nicht radikale Verlässlichkeit gibt. Die ist einfach unduldbar sozusagen.
Als Vorgesetzter und als Führungskraft muss ich radikalst verlässlich sein.
Im Militär haben wir radikale Verlässlichkeit anders gelernt.
Aber es ist so, bei den Leuten, denen es wirklich, wirklich wichtig ist, verlässlich zu sein, die finden auch irgendwie immer einen Weg, verlässlich zu sein.
Und diese radikale Verlässlichkeit ist ein Performance-Treiber ohne Ende.
Stark im Sturm. Der Leadership-Podcast.
Ein herzliches Moin und willkommen zur nächsten Folge von Stark im Sturm. Wir sitzen mal wieder und haben im Vorgespräch schon kräftig Spaß gehabt. Es wird wieder eine spannende Folge. Erstmal herzlich willkommen, lieber Jörg, am Mikrofon.
Herzlichen Dank, lieber Jens, und herzlich willkommen an alle unsere Hörer.
Und heute geht es um radikale Verlässlichkeit. Radikale Verlässlichkeit. Kurze Anekdote. Ein Geschäftspartner von mir, mit dem habe ich vor 3 Wochen gesprochen und er hat gesagt, dass er mir innerhalb von 1 Woche etwas zukommen lässt. Nach 1 Woche war nichts passiert. Ich bin dann auf ihn zurückgegangen und habe gesagt, du wolltest mir doch was schicken. Ich hatte mich darauf verlassen. Dann sagt er, ich habe das anders gemacht. Ich habe intern die Frist gesetzt für 2 Wochen. Das heißt, ich hoffe, das ist okay, kriegst du die nächsten 10 Tage. Und ich so, okay, gut. Nach 10 Tagen wieder zurückgerufen, was war? Immer noch nichts. Dann in einer Nacht- und Nebelaktion kam dann Sonntagnacht das Thema, was er mir 3 Wochen vorher versprochen hatte. So.
Und ich glaube, im Vorgespräch hast du noch gesagt, auch noch dahin gerotzt.
Ja, da
liegt mir qualitativ super.
So ist es, genau. So nach dem Motto, och, ich muss das jetzt raushauen. Im Militär haben wir radikale Verlässlichkeit anders gelernt. Wenn ich dir sage, du bekommst von heute an in 7 Tagen etwas, dann haben wir noch die Uhrzeit genannt, Zulu. Da haben wir gesagt, von heute, also T0 und T7 ist 7 Tage von heute. Also T7, 11 Uhr Zulu, da wusstest du, dass du in 7 Tagen das Ganze mittags um 12 auf dem Tisch hast. Und dann war es doch auf dem Tisch. Und wenn es da nicht auf dem Tisch war, dann hat man vorher Bescheid bekommen mit einem klaren Grund, warum es nicht haltbar ist, den T7, und was stattdessen als neuer Termin anvisiert wird. Und die Folge dessen war, dass man sich radikal verlassen konnte aufeinander. Wofür war das notwendig? Weil wir mit einer Staffel von 100 Leuten innerhalb von wenigen Stunden combat ready hätten sein müssen. Also der Feind greift an, wir müssen Raketen abfeuern. Und da kann ich nicht eine eventuell und komme ich heute nicht, komme nicht morgen Strategie fahren, sondern da muss radikal sich verlassen werden können aufeinander. Und ich frage mich, wo sind wir gesellschaftlich falsch abgewogen, dass wir es uns heute glauben, erlauben zu können, keinerlei Verlässlichkeit mehr an den Tag legen zu können. Ich bin ein wenig emotional getriggert sozusagen, weil das eine der wesentlichen Dinge auch in der Führung ist, die ich erzeugen muss, eine radikale Verlässlichkeit. Und du sprichst da vom Compound-Effekt, der sonst zuschlägt. Und deswegen würde ich dich mal bitten, den Compound-Effekt dazu zu ergänzen.
Ja, weil es sind ja die kleinen Unverlässlichkeiten, von denen man meint, naja, kriege ich das halt eine Stunde später. So, oder och, tut mir leid, habe ich vergessen, kriegst du halt morgen. Wenn der ganze Rest dann darauf ausgerichtet war, das Produkt zu bekommen, weil man das dann weiterverarbeiten muss, ist der Compound-Effekt, weil ich von dir das Vorprodukt nicht, das Zugesagte nicht bekommen habe, kann mich mein Produkt nicht liefern an die nächste Stelle und so weiter und so fort. Und damit richte ich quasi Schaden an in einem, im Prinzip der ganzen Wertschöpfung dessen, in dem ganzen Gefüge, in dem ich arbeite und arbeiten muss. So, und dann kommt noch was anderes dazu. Dass mit dem Moment, mit dem ich eine Person oder eine Instanz als unverlässlich eingeordnet habe, kommt das Micromanagement. Und ich glaube, es gibt keinen, der das nicht hasst. Ich kenne so viele Gespräche mit Leuten, die sagen, warum lassen die uns nicht mal eine lange Leine? Warum lassen die uns nicht mal wirken? Weil auch das sind traumatisierte Leute von, ich kriege meinen Scheiß nicht geliefert, dann, wenn es zugesagt ist. So, das heißt, dann fangen Leute an, dann werdet ihr euch auch dabei ertappen als Führungskräfte, wenn ihr eine Lieferverpflichtung habt, die aus dem gemeinsamen Produkt eurer Abteilung oder eures Verantwortungsbereichs entsteht, dass ihr anfangt, sicherzustellen, dass das kommt. Das heißt, ihr geht den Leuten auf den Sender, hast du gemacht oder hast du nicht gemacht? Kriege ich das pünktlich oder nicht? Kommt das oder kommt das nicht? Und stellst plötzlich fest, du verbringst den größten Teil deiner oder einen großen Teil deiner Zeit oder die größte Einzelposition damit, irgendwem hinterher zu rennen, weil du Angst davor hast, dass du dein Produkt nicht bekommst. So, und das ist halt eben so ein Thema. Das heißt, auch die Einzelerfahrung, also die Erfahrung, die du jetzt gerade gemacht hast, wird ja zu was führen. Die wird ja zu was führen, dass beim nächsten Mal, wenn du von jemandem ein Produkt, also eine Lieferung oder eine Zuarbeit einklagst, dass du dich an diesen Fall erinnerst und Vorsichtsmaßnahmen sozusagen ergreifen willst, dass dir das nicht passiert. Das heißt, du gehst dem vielleicht auch unnötig mehr auf den Sender mit den Kontrollmaßnahmen, damit du es geliefert kriegst, damit dir das nicht nochmal passiert. So, und so lernt eine Organisation, das meine ich mit Compound-Effekt, also somit lernt plötzlich eine Organisation, das ist nicht ein Einmalthema, sondern wenn das gelebte Praxis ist, zwingst du damit eine Führung dazu oder die Steuerung dazu, ins Micromanagement zu gehen, und das nimmt jedem die Kapazität zu leisten. Die Zeit, die da drauf geht, ist 100% Verschwendung. Also wenn wir jetzt mal in Lean-Gedanken denken, das ist absoluter Waste.
Genau, ich meine, wir kennen alle diese Effekte aus dem privaten Umfeld, denn spätestens, wenn wir auf der A1 sind und es plötzlich zu einem Stau kommt, ne? Während also der erste Wagen schon steht, fahren hinter ihm noch einige Autos so munter vor sich hin, bis die dann tatsächlich zum Stillstand kommen. Und selbst lange nachdem der erste Wagen dann wieder losgefahren ist, steht der letzte Wagen immer noch. Ne, dieses Ziehharmonika-Prinzip, das sind ja im Endeffekt die Pufferzeiten, die dann durch Ineffizienzen in so einem System aufgebraucht werden oder wieder aufgebaut werden. Ja, nämlich genau deswegen, weil man eben sagt, okay, damit es beim nächsten Mal nicht zu einer Verzögerung kommt, sage ich dem Gegenüber einfach mit 2 Tagen Verlängerung, kriegt er erst die Sachen. Da habe ich 2 Tage Puffer. Und dann kann das alles passieren, was so passiert, aber ich kann relativ zuversichtlich sein, dass ich dann den neuen Termin halte. Mhm. Und diese Pufferzeiten, die sind eben Compound-Effekt im System, addieren die sich auf zum höchsten Grad an Ineffizienz überhaupt, oder?
Absolut, das ist genau der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Wenn nämlich jede Stelle den Puffer einbaut, dann plane ich quasi, ich plane das Dauerversagen des Prozesses sozusagen mit ein, damit die Abweichung geringer wird. Das kann es aber nicht sein, ich optimiere am falschen Ende.
So, genau. Ja. Das kann es nicht sein. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass es diese nicht radikale Verlässlichkeit gibt. Die ist einfach unduldbar sozusagen. Jetzt ist die Frage als Führungskraft, was kann ich tun, um in meinem Laden eine radikale Verlässlichkeit aufzuziehen?
Fangen wir erstmal damit an, die Ursache dafür, also warum sind wir nicht von Natur aus verlässlich? Also warum muss ich überhaupt eine Maßnahme ergreifen, um Verlässlichkeit hinzukriegen? Ne? So, was gibt's für Möglichkeiten? Eine Möglichkeit ist Carelessness. Es ist mir scheißegal, ob es gut ist oder nicht. So, sind wir mal bei dem ersten Thema. Habe ich hier eine Absicht? Also im Qualitätswesen hat man früher mal gesagt, wenn es sich lohnt, etwas zu tun, dann lohnt es sich auch, es gut zu tun. Ja, so fangen wir erstmal damit an, überhaupt habe ich eine Absicht zu sagen, ich will hier echt was liefern, ich will für mein Unternehmen eine gute Investition sein, die 8 Stunden oder 10 Stunden, die ich hier verbringe, will ich echt was Geiles abliefern und ich möchte auch der verlässliche Mensch sein, ich möchte einer sein, auf den sich alle verlassen können. Meine Grundabsicht, weil eine Sache kann ich ganz klar sagen, wenn der Wert verlässlich sein nicht im Herzen ist, dann kann ich ohne Ende flankierende Maßnahmen hinbringen, dann wird's schwer. Aber das ist mal die erste Inventur. Ja, und ich habe nicht selten gehört, so nach dem Motto, ja, die Wertschätzung von der Führung ist ja nicht da, dann mal ja nicht. So, vielleicht nicht so explizit gesagt, aber so schwingt's durch. Also das war das Erste, ne? Eine grundsätzliche Absicht. Das Zweite, ich habe ja nur schon gesagt, die Idealkonstellation finde ich immer so wie bei, wie man sich so eine Rockband, wie man sich so Rolling Stones im Innenverhältnis vorstellt. Ne? So, da muss sich auch jeder darauf verlassen, dass jeder das Instrument exzellent spielt und sich die ganze Band der Qualität des Songs und der Performance unterordnet. Ja, die feiern sich auch alle grundsätzlich gegenseitig dafür, wie toll sie ihr Instrument spielen können. Aber wir können davon ausgehen, dass im Proberaum die total radikal an sich optimieren, weil sie halt eben alle zusammen das geilste Produkt am Ende liefern wollen. Das heißt, wir gehen jetzt von der individuellen Absicht auf die kollektive Absicht. Es ist nämlich schwer, die individuelle Qualitätsabsicht zu halten, wenn das Drumherum im Team die nicht teilt.
Ja.
So, das dritte Ding ist natürlich immer Vorleben, 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 Vorleben. Als Vorgesetzter und als Führungskraft muss ich radikalst verlässlich sein.
Absolut.
So, weil nur dann ist die Legitimation klar,
absolut,
das zu machen. Aber jetzt gehen wir nochmal, ich denke mal, deine Frage
ist. Ich würde gerne noch das vierte hinzufügen, das ist die Konsequenz. Ja, nämlich, auch wenn ich vorlebe, wenn ein anderer es nicht tut, wenn einer gegen diesen Wert der radikalen Verlässlichkeit verstößt, dann muss das sanktioniert werden. Dann muss es eine Konsequenz geben, auch eine sichtbare Konsequenz, damit das Kollektiv sozusagen diesen Wert auch anerkennt.
Absolut. Absolut. Aber jetzt nur mal, lass uns mal konkret bei einem Beispiel bleiben. Wir nehmen jetzt mal einen von den Young Leaders, die sind in so einer Situation, sagen, die Abteilung ist durchschnittlich. Ja, auch mit den durchschnittlichen Unverlässlichkeiten. So, und es besteht die Absicht, okay, ich möchte haben, dass meine Abteilung radikal verlässlich ist, dass die das ganze Unternehmen sagen kann, aus dieser Abteilung, da kann ich mich drauf verlassen. Was die sagen, das kommt, so wie das ist. Was kann man denn machen? Also das Erste, wenn ich mal, wir können ein bisschen Ping-Pong spielen, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, die Anforderungen überhaupt mal zu klären. Aha. Also auch wieder im Qualitätswesen, sage ich, das ist mal so, es gibt immer die eine Dimension ist, dass man die Dinge richtig macht und das andere ist, dass man die richtigen Dinge macht. Und die Kombination davon ist halt, die richtigen Dinge richtig zu machen. Ja, so. Also, dass diese Definition mal klar ist, weil wir alle haben unterschiedliches Verständnis davon, was denn ein 10 von 10 Produkt ist, was denn ein verlässlich geliefertes Produkt ist. Geh zurück an dein Beispiel. Das Dahingerotzte könnte ja formal als ich habe ja was geliefert gelten. Das ist aber nicht, das ist quasi das Richtige gemacht, aber nicht richtig gemacht. Ja, so. Das ist ja dann so ein Beispiel klarzustellen. Ich hätte das, also das richtig gelieferte Produkt sieht so aus und verlässlich geliefert ist halt eben genau das. Die Spezifikation ist sozusagen geklärt. Und da so eine vernünftige innere Vereinbarung zu treffen, das wäre mal ein Ansatz. Was fällt dir ein?
Eine zweite Thematik ist, dass man grundsätzlich erstmal die Prozesse auch versteht. Weil ich natürlich, um eine ordentliche Zeitangabe machen zu können, auch eine Fähigkeit haben muss, das abzuschätzen, wie lange ich dafür brauche. Und dann muss ich natürlich als Gesamtprozessverantwortlicher auch die an den Teilprozessen Beteiligten dazu bringen, verlässliche Angaben zu machen, hinsichtlich dessen, was sie brauchen, um bis wann, mit welcher Ergebnisqualität auch liefern zu können.
Super. Und da kommt nämlich auch das Ding mit einher, alles, was nicht klar geregelt ist, ist nicht geregelt. Also es gibt nichts Halbgeregeltes. Ja, so. Und sag mal, eine so eine Best Practice ist keine To-Do-Listen mehr führen, sondern aus dem To-Do direkt einen Kalendereintrag machen. Wenn ich was selber machen muss, dann einen Kalendereintrag mit mir, weil ich brauche ja Zeit dafür, um das zu tun. Ja, so. Und wenn irgendein anderer Termin im Konflikt steht mit diesem Eintrag, dann muss ich den bewusst irgendwohin verschieben, weil die Aufgabe kann ja nicht wegfallen. Ja, und wenn andere Leute da mitwirken müssen, dann muss dieser Kalendereintrag sozusagen auch einen freien Termin haben bei demjenigen, der mitwirken muss. Ja, so. Also diese Disziplinzwang, könnte ich einen Kalendereintrag machen, gibt mir eine Vorstellung davon, wie klar geregelt ist, was ich zu tun habe, habe ich ein Verständnis davon, wie viel Zeit das braucht, was das für ein Produkt ist, wann es geliefert werden muss und wann ich es unterbringen muss.
Und der nächste Punkt ist die Kommunikation. Ja, die ursprüngliche Kommunikation wäre nach Abfrage, wie lange dauert das Ganze, würde dann Müller sagen, okay, du hast mein Teilergebnis am Mittwoch um 13 Uhr. Dann würde ich sagen, alles klar, Mittwoch 13 Uhr ist notiert, ich verlasse mich auf dich. Dann liegt der Ball wieder bei Müller, nämlich der Ball der Erfüllung. Das heißt, der Müller muss dann erfüllen, dass er eben auch am Mittwoch um 13 Uhr lieferfähig ist. Wenn der Müller absehen kann, warum auch immer, dass es nicht Mittwoch 13 Uhr wird, dann hat Müller eine Bringschuld, eine kommunikative Bringschuld, alle anderen am Prozess Beteiligten darüber zu informieren, dass er das nicht halten kann. Warum ist das so wichtig? Weil dann unter Umständen
zu. Und nicht am Mittwoch um 12.58 Uhr.
Und nicht, nein, genau, sondern da gibt es bei der Bundeswehr so einen wunderbaren Begriff, nämlich zeitverzugslos. Also in dem Moment, wo mir klar wird, der Termin ist in Gefahr, muss ich ohne weiteren zeitlichen Verzug aus der Bringschuld heraus sofort aktiv alle relevanten Personen informieren, damit dann die relevanten Personen entscheiden können, was zu tun ist. Und wenn ich das nicht mache, dann liegt der Fehler, das Versagen sozusagen, bei demjenigen, der diese Bringschuld hatte. So, das heißt also, wenn ich als Teamlead mit einem Mitarbeiter einen Termin vereinbare, dann ist die Bringschuld beim Mitarbeiter sicherzustellen, dass der Termin auch radikal verlässlich eingehalten wird oder zeitverzugslos kommuniziert wird, damit gegensteuert werden kann. Und ist das nicht der Fall, dann ist der Mitarbeitende vom Vorgesetzten, damit zu konfrontieren. Das ist dann das Sanktionieren. Das ist dann die Konsequenz. Ja, dann ist sicherzustellen, dass dieses Fehlverhalten zukünftig so nicht mehr vorkommt. Unter, klarer Setzen von Konsequenzen.
Ich denke, die was gerade bei Konsequenzen, was das auch beeinflusst, ist die Botschaft, die damit einherkommt. Also ich sage jetzt mal, jemand, der nicht liefert, weil Unfall, Krankheit, sonst irgendwas. Also es gibt einen Umstand, der ist verständlich. Man ist ja Mensch. Ne? So ja. Es gibt immer unforeseen Events. Also ja. Ne? Also ich höre auch schon die Stimmen der Leute, die das jetzt hören, die mit den Ausnahmen argumentieren. Ich glaube, der wirkliche Kern, der hier drin ist, auch der das Sanktions- oder die Reaktion noch beeinflusst, ist eigentlich, welche Einstellung dahinter ist. Wenn jemand mir demonstriert, eigentlich gar keine Absicht zu haben, das gut zu liefern, sondern ich sehe die Einstellung hinter dem Vorgehen. So, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist man auch sehr schnell in der Personalentscheidung. Weil es gibt Dinge, die kann man einfach nicht, kann man nicht lange tolerieren. Und zwar ist, was hier wichtig ist, wir haben ganz oft eine Diskussion über soziale Gerechtigkeit oder nicht sozial oder nicht verständig oder hart zu sein, als hart zu sein und konsequent zu sein und radikal zu sein, die sind zwar vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe.
Absolut.
Weil hier versündige ich mich. Ich bin, also ich weiß nicht, woher der Spruch kam, aber es ist so, dass quasi die Werte, die in der Abteilung wirklich leben, ist quasi gemessen daran, an dem Fehlverhalten, was ich als Führungskraft immer noch toleriere.
Richtig, absolut.
So, und indem ich hingehe und sowas unsanktioniert und toleriert lassen würde, versündige ich mich an all denen, die mit den richtigen Werten
sozusagen. Dann könnt ihr eure Führungsleitlinien könnt ihr gleich von der Wand nehmen, zerreißen, in den Papierkorb stecken. Weil in dem Moment habt ihr und das Gesamtsystem die Glaubwürdigkeit verloren, sich an irgendetwas auszurichten. Und das ist das hat nichts zu tun mit hart. Also es gibt keine Härte, nicht notwendigerweise. Es gibt eine Klarheit und eine Konsequenz und eine Disziplin, diese Konsequenzen auch zu ziehen. Und da sind wir in der Kernproblematik. Das mag auch mal unangenehm sein, weil ich damit dann in einen Diskurs muss in einen Konflikt, in eine Konfrontation, in eine Diskussion, vielleicht auch in eine Personalentscheidung reingehen. Das ist menschlich nicht das, was wir wollen, weil wir ja alle geliebt werden wollen. Aber es ist unabdingbar, weil damit die gesamte Glaubwürdigkeit des Systems ansonsten in Frage gestellt wird.
Und wenn wir vorher, du sprachst von der Kommunikation, wenn wir vorher klar kommuniziert haben, auch den Anspruch an Verlässlichkeit in unserer Mannschaft, also sozusagen die Spielregeln des Konzerts, wenn ich mal bei der Rockband bin, oder
genau. Die
Anforderungen an das exzellent performte Stück, ja, so wenn ich das jetzt mal mit dieser Analogie sehe, wenn das vorher klar war, dann haben die Menschen, die man dann feuert oder wo man dann eine Personalmaßnahme ergreift, die Wahl selber getroffen. Es ist nur die logische Konsequenz aus einem vorsätzlichen sich nicht an die Spielregeln halten.
Und by the way, das gilt nicht nur intern, nicht innerhalb des Teams, nicht innerhalb der Firma, sondern in der gesamten Stakeholder-Beziehung. Das heißt, auch wenn ich einen Dienstleister habe, der mir eigentlich zuliefern soll, habe ich trotz alledem ihm gegenüber die Verantwortung der radikalen Verlässlichkeit. Und umgekehrt muss ich auch von ihm einfordern, radikale Verlässlichkeit. Mhm. So, das heißt, da sind wir dann auch wieder in der Wertediskussion und da sind wir eben auch in der Erwartungshaltungssetzung und da sind wir auch in dem klaren Contracting dessen, was geht und was nicht geht. Und auch wieder in der Incentivierung und Sanktionierung. Ja. Und auch da muss ich die gleiche Konsequenz an den Tag legen, auch wenn ich vielleicht gar keine Handhabe habe ihm gegenüber, weil er mir nicht unterstellt ist. Aber ich muss konsequent sein, wenn jemand diese radikale Verlässlichkeit, warum auch immer, nicht an den Tag legt.
Also ich bin immer ein Freund von in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn ich sozusagen ein unverlässliches Verhalten sehe, ist erstmal der Blick in den Spiegel zu sagen, habe ich klar gemacht, was
Absolut.
Ich will. Absolut. Habe ich klar, also war die Vereinbarung klar, war der Termin klar, haben wir das genau so spezifiziert, dass jeder eigentlich ein gleiches Verständnis davon haben sollte, was hätte geliefert werden sollen. Also kleine Randbemerkung. Es macht immer super Sinn, wenn ihr euch mit irgendwem auf irgendwas verständigt habt, eine E-Mail hinterher zu schicken, die bestätigt, worauf ihr euch verständigt habt. Das ist nochmal, das gibt nochmal jedem die Chance dazu zu gucken, war das so, habe ich das auch so verstanden. Ja, so, das mal am Rande. Aber das ist mal die erste Vermutung, ne, dass die Unzuverlässigkeit daraus entstand, dass nicht klar war, was wann geliefert werden sollte. Und sollte das dann aber klar gewesen sein und immer noch nicht, dann gibt es immer noch die Force-Majeure-Geschichte, wo man mal reingucken kann. Und dann ist man eigentlich am Ende bei der Einstellung. Ja, so. Aber es ist so, bei den Leuten, denen es wirklich, wirklich wichtig ist, verlässlich zu sein, die finden auch irgendwie immer einen Weg, verlässlich zu sein.
Genau so ist es. Exakt so ist es. Gutes Schlusswort. Die verlässlich sein wollen, finden immer einen Weg, verlässlich zu sein. Ja, in dem Sinne, und diese radikale Verlässlichkeit ist ein Performance-Treiber ohne Ende, weil am Ende des Tages will jeder von uns sich verlassen können. Und wenn ich weiß, da ist jemand, auf den kann ich mich verlassen, dann will ich auch gerne den als Führungskraft haben. Dann möchte ich auch gerne für den arbeiten, weil er mir Klarheit und Richtung und auch Perspektive gibt. Die nicht verlässlich sind, für die will man nicht arbeiten.
So ist es.
So ist es. Schönes Schlusswort. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bleibt stark im Sturm.
Ciao. Und wenn irgendeiner von euch eine super Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten freuen wir uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, teilt und verbreitet den Stark im Sturm Podcast in eurer Community. Denn so helfen wir uns gegenseitig dabei, in ungewissen Zeiten stark im Sturm zu stehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.